Wir waren überufert 3 Tage im Tessin. Ja, wir sind selber schuld, wir haben das auf uns genommen. Und wir sind tatsächlich jeweils eine Stunde oder so vor dem Gotthard gestanden, in beide Richtungen. Und das ist immer so das Phänomen, oder? Wenn man im Stau steht, also ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, wenn ich im Stau stehe, dann schaue ich immer links und rechts und überlege so, warum stehen die alle da oben, die Autos, oder? Und dann regt es mich auf, dass die zum Teil allein im Auto hocken und so. Was ich selten darüber nachdenke, ich weiß nicht, wie euch das geht, dass ich ja auch Teil bin von dem Stau. Also, dass ich ja selber schuld bin. Und dass ich Teil vom Problem bin. Wenn ich auch nicht dort wäre und ganz viele andere auch nicht dort wären, an dem grössten Parkplatz vor dem Gotthard, dann wäre das Problem nicht, oder? Und mir fällt das immer wieder auf. Wir reden in unserer Welt heutzutage viel von Vernetzung. Man ist global vernetzt. Man hat mit ganz vielen Leuten zu tun. Man hat durchs Internet irgendwie auf die ganze Welt Kontakt. Aber was wir manchmal uns wie draus nehmen, ist, dass wenn irgendwo ein Problem ist, dass wir immer denken, die anderen sind das Problem. Wir sehen uns selten als Teil des Problems. Wir haben nicht das Gefühl, wir sind der Stau, sondern immer die anderen sind der Stau. Oder wenn wir uns zum Beispiel darüber aufregen, dass irgendwo in Asien oder Afrika irgendwelche Bauern zu wenig verdienen. Ja, ja, aber wir sind die gerne im Laden wenig zahlen für den Kaffee und wenig zahlen für den Jockey und fürs Liebli sowieso. Auch wir sind Teil von dieser Ungerechtigkeit zum Beispiel. Und ich weiss nicht, ob du das kennst, aber ich glaube, dann, wenn wir immer das Gefühl haben, die anderen sind das Problem, die anderen sind schuld am Stau, an der Ungerechtigkeit, was auch immer in dieser Welt, dann glaube ich, das ist nicht sehr hoffnungsvoll. Weil so meine Erfahrung, ich bin noch jung, aber ich habe ein bisschen Erfahrung, ist, dass ja man andere Leute schwer verändern kann. Man versucht es manchmal, aber die anderen Leute sind schwer zu verändern. Höchstens mit einem selber kann man etwas anfangen. Und jetzt, wenn man auf die Kirche schaut, kann es einem ähnlich gehen. Dass es ein bisschen deprimierend aussieht, so der Zustand der Kirche weltweit. Leute gehen nicht mehr, interessieren sich nicht mehr, die Kirche hat nichts mehr zu sagen und so weiter. Und man kann schnell drin sein, zu sagen, ja, die anderen haben das Problem. Die sollten doch einmal, die Prediger sollten doch einmal, die Gemeindeleitungen sollten doch einmal, die Kirchen sollten doch einmal. Und man tut es wieder von sich selber weg. Schieben und sagen, die anderen haben das Problem. Ich habe letzte Woche, habt ihr es vielleicht auch gehört, ist der Tim Keller, einer von diesen grossen Pastoren von New York, ist er gewesen, Autor, Pastor, ist gestorben nach Krebs. Und das hat mich interessanterweise recht getroffen. Ich habe ihn nie persönlich getroffen, ich habe ihn nicht einmal live an einer Konferenz gehört, aber ich habe so viel von seinen Büchern gelesen, ich habe so viel von seinen Predigten gelesen, dass er wie eine wichtige Stimme war in meinem Leben. Und irgendwie mich das getroffen, dass er nicht mehr oben ist, dass seine Stimme nicht mehr zu hören ist, also jedenfalls nicht mehr live. Und er war so ein guter Mann, der konnte Themen so unaufgeregt und trotzdem klar und mit einer grossen Ermutigung überbringen. Und ich bin überzeugt, dass er wird fehlen, seine Stimme wird fehlen in der weltweiten Kirche. Das hat mich irgendwie traurig gemacht. Am gleichen Tag habe ich gehört von einem bekannten Pastor aus England, Leiter von einer riesigen Kirche, der zurückgetreten ist, weil ihm moralisches Fehlverhalten vorgeworfen wird. Einer von ganz vielen in dieser langen Liste von gescheiterten Pfarrern oder Pastoren. Und das alles könnte einem ja jetzt irgendwie ein bisschen die Hoffnung nehmen. Und in der Schweiz ist es sowieso so, würde ich sagen, die Kirche hat kaum mehr etwas zu sagen. Die hat kaum mehr Gewicht, kaum mehr Einfluss, kaum mehr Stimme. Und da könnten wir jetzt eben auch als Christen wie sagen, ja, die anderen sind das Problem und die Kirche hat das Problem. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn wir uns zu Jesus zählen, dann sind wir Teil der Kirche, dann sind wir Kirche. Kirche ist nicht einfach ein Gebäude, Kirche ist nicht eine Organisation, Kirche ist nicht eine Gemeindeleitung, sondern Kirche sind wir miteinander, wenn wir an Jesus glauben. Wir sind verbunden miteinander. Wir sind miteinander an dem dran. Wir sind miteinander Kirche. Wir haben es gehört, letzte Woche an Uffert ist es darum gegangen, dass es wie der Startschuss war, so zu einer Hoffnungswelle in die Welt raus, eine weltweite Hoffnungsbewegung. Und Pfingsten jetzt eine Woche nach Uffert oder 10 Tage nach Uffert, das ist eigentlich die Geburtsstunde der Kirche. Wir feiern heute etwa 2000 Jahre Kirche. Und ich glaube, dass der Text, den wir gerade gelesen haben vorher, die Pfingstgeschichte, ganz viel Hoffnung, ganz viel Verheißungen haben für die Kirche. Ich bin überzeugt, dass es noch Hoffnung gibt für die Kirche, auch wenn es manchmal nicht ganz so aussieht. Aber ich bin überzeugt, es gibt noch Hoffnung für die Kirche. Und wir werden heute drei Sachen anschauen, wo ich glaube, darf uns Hoffnung geben für die Kirche. Es wird um Kraft gehen, es wird um Feuer gehen und es wird eben um Vernetzung gehen. Und ich glaube, diese drei stehen so ein bisschen für Hoffnung in der Kirche. Und wir fangen an mit dieser Kraft von aussen. Grundsätzlich, das Fest Pfingsten ist eigentlich nicht ein christliches Fest ursprünglich, sondern eben ein jüdisches Fest. Und man hat das Pfingstfest bei den Juden 50 Tage nach dem Passa-Fest gefeiert. Und es war eigentlich das Fest, das man gefeiert hat im Judentum. Man hat zwei Sachen gefeiert. Erstens hat man gefeiert, dass man die ersten Früchte hat man geerntet hatte, so die frühe Frühjahrsernte. Und dort hat man Gott dafür Danke gesagt. Und man hat auch darum gebeten, dass im Verlauf des Jahres die Ernte gleich gut oder noch besser wird sein. Das war das eine. Und das andere, was man gefeiert hat, war eben, dass am Passafest, also 50 Tage vorher, Passafest ist rund um das, wo wir Ostern feiern. Am Passafest hat man gefeiert, dass Israel befreit wurde aus der Sklaverei. Das ist die epische Geschichte von Ägypten und wie sie da durchs Rote Meer durch sind und so. Das hat man am Passafest gefeiert. Und 50 Tage später, ab Pfingsten, hat man gefeiert, dass das Volk Israel am Berg Sinai einen Bund geschlossen hat mit Gott. Gott hat gesagt, das ist mein Volk. Und das Volk hat gesagt, das ist mein Gott. Und Gott hat ihnen die bekannten 10 Gebote gegeben. Also ab Pfingsten hat man eigentlich den Bundesschluss und das Gesetz gefeiert im jüdischen Fest, im jüdischen Kontext. Und darum hat es so viele Leute in Jerusalem, weil die haben das jüdische Pfingsten gefeiert. Und in diesen Kontext kommt das, was wir jetzt gerade gehört haben in der Lesung, die Geschehnisse aus Apostel 2, Apostelgeschichte 2. Und ich lese dort nochmal den Vers 2, weil dort geht es jetzt eben um die Kraft von aussen. Und ich symbolisiere euch das einmal mit so Wind, he? Hoffe ich, ihr seht das. Das ist Wind. Und es heißt dort im Vers 2, plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Wir dürfen auch nicht vergessen, der Heilige Geist tritt nicht zum ersten Mal da bei Pfingsten auf. Der Heilige Geist kommt schon im Alten Testament ganz oft vor. Und ein Bild, das gerade im Alten Testament oft gebraucht wird für den Heiligen Geist, ist eben Wind. Und Wind steht da für eine, ich sage dem mal, für eine wilde Kraft. Für eine unaufhaltsame Kraft. Und vielleicht hast du das schon erlebt, vielleicht bist du schon mal in so einem richtig heftigen Sturm drin gewesen. Und dann spürt man etwas von dieser wilden, von dieser unaufhaltsamen Kraft, die Wind eben hat. Ich meine, Wind kann Dächer abdecken, aber man sieht den Wind ja an sich nicht. Wind kann Bäume ausreißen. Wind, ein richtiger Sturm, kann eine Schneise von der Zerstörung durch eine Landschaft ziehen. Also Wind hat eine unfassbar wilde, eine unaufhaltsame Kraft. Und das müssen wir jetzt verstehen. Der Heilige Geist wird mit dieser Art von Kraft verglichen. Mit so einer wilden, unaufhaltbaren Kraft. Das ist die Kraft vom Heiligen Geist. Wichtig ist jetzt da auch noch, dass die Kraft von außen kommt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das ist ganz hoffnungsvoll, dass die Kraft von außen kommt. Es ist nicht so, dass die Jünger einfach zusammen waren und dann haben sie so ein schönes Gefühl gehabt miteinander, weil sie sich alle gern gehabt haben, sondern es ist wirklich eine Kraft, die von außen auf die Gruppe gekommen ist. Wir leben ja in einer Zeit, wo man ganz stark betont, wie jeder von uns selber doch alles in sich hat, was er braucht, um erfolgreich zu sein. Man sagt so Sätze wie, ja, du schaffst das, was du dir vornimmst und sowieso alles, was du brauchst, steckt in dir drin und du musst einfach dein unfassbares Potenzial ausleben. Und das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Aber die Kehrseite davon ist, dass wir unglaublich viel Druck auf uns laden, wenn wir das Gefühl haben, dass wir die sind, die es aus uns selber heraus schaffen. Eine andere Konsequenz aus dem Denken ist auch, dass wir immer das Gefühl haben, die anderen sind das Problem. Also wenn ich ja alles in mir habe, was es braucht für Erfolg, und das Leben entwickelt sich nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dann ist der Schluss noch, dass alle anderen das Problem sind. Also dann sind die anderen die, die mich irgendwie hindern. Oder die anderen sind das Problem. Oder die Umstände hindern mich daran, zu dieser Person zu werden, die ich sein will. Und ich glaube, das ist ein bisschen eine hoffnungslose Sicht, wenn man immer das Gefühl hat, die anderen sind schuld. Die anderen sind das Problem. Aber Ufert, nicht Ufert, mal Ufert auch, aber Pfingsten gibt uns eine andere Sicht auf das. Wenn der Heilige Geist als Kraft von außen in unser Leben hineinkommt, dann dürfen wir auch eingestehen, dass auch wir Teil des Problems sind. Dass nicht nur die anderen die sind, die Fehler machen. Dass nicht nur die anderen sind, die irgendwie auf dem Schlauch stehen. Sondern dass auch wir Teil des Problems sind. Und dass Gottes Kraft, seine unaufhaltsame, seine wilde Kraft in unser Leben hineinkommt und echte Veränderung ermöglicht. Darum ist Pfingsten so hoffnungsvoll. Darum ist es eine hoffnungsvolle Botschaft für uns als Kirche. Wir dürfen eingestehen, dass auch wir nicht alles richtig machen, aber dass es da eine Kraft gibt von außen, die uns verändern will. Und dann heisst es im Text auch noch, dass das Brausen, dass der Wind von außen, vom Himmel gekommen ist. Und wenn ihr jetzt eben zurückdenkt an letzte Woche, dann ist eben das nicht einfach eben ein Wind, der von weit weg gekommen ist, irgendwie so, eben weil der Himmel und weil Gott sowieso weit weg ist, sondern Himmel und Erde sind viel näher zusammen, haben wir letztes Mal davon gehabt. Und darum kommt die Kraft von Gott aus dem Himmel, ist uns aber ganz näher. Und es ist nicht eben einfach eine Kraft, die uns ein schönes Gefühl gibt und die uns ein bisschen macht, dass wir uns warm und nett fühlen, sondern es ist die schöpferische Kraft von Gott, die in unser Leben hineinkommt. Es ist die gleiche Kraft, mit der Gott die Welt geschaffen hat. Es ist die gleiche Kraft, mit der Jesus von den Toten auferstanden ist. Und die schöpferische, heilende, wiederherstellende Kraft vom Himmel, von Gottes Dimension, kommt durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein. Und warum ist jetzt das eben hoffnungsvoll? Ich habe es schon ein bisschen gesagt. Es ist sehr eine hoffnungsvolle Botschaft für uns als Kirche, weil wir eben dürfen darauf vertrauen, dass es da eine Kraft gibt, die von außen in unsere Kirche, in unsere Gemeinschaft, in unser Leben hineinkommt. Wenn wir das Gefühl hätten, wir als relativ kleines Häufchen müssen hier in diesem Tal und wir Christen in diesem Land und ein kleines Häufchen irgendetwas bewegen, wäre da recht hoffnungslos. Weil eben wir keine Stimme haben, weil wir vielleicht nicht mehr viel zu sagen haben. Aber wir müssen nicht auf uns schauen, wir müssen nicht auf unsere kleine Gruppe schauen, auf unsere eingeschränkten Möglichkeiten. Sondern es ist eine Kraft vom Himmel, eine wilde, eine unaufhaltsame Kraft, die durch uns verändert, aber auch die Welt verändert. Und ich glaube, das ist eine mega Entlastung und eine Hoffnung gleichzeitig für uns. Also das ist der Wind, die Kraft von außen. Das Zweite ist nachher das Feuer im Inneren. Und da mal. Da habe ich jetzt auch etwas Mölele dazu. Das wäre das Feuer. He? Es heisst nachher, gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Wieder, im Alten Testament war Feuer ein Bild für die Gegenwart von Gott. Und es gibt einige solche Geschichten, wo Gott als Feuer erscheint. Zum Beispiel beim Abraham, also ganz am Anfang der Geschichte der Bibel. Der Abraham hat so Tierli parat gelegt, so Opfertier, und hat sie links und rechts angelegt. Und nachher heisst es, 1. Mose 15, könnt ihr das mal nachlesen, ist ein bisschen eine spooky Geschichte. So. Aber es heisst dann dort, dass ein Feuer zwischen diesen geteilten Tieren durchgegangen ist. Und die Bedeutung davon ist eigentlich, dass Gott mit seiner Gegenwart dort durchgeht und sich zu dem Bund stellt, den er mit dem Abraham geschlossen hat. Also Gott ist präsent durch ein Feuer. Oder die bekannte Geschichte von Mose, wo im Dornbusch Gott begegnet. Dort, der Dornbusch, der brennt. Und das Brennen ist die Gegenwart von Gott an dem Ort. Oder dann am Berg Sinai, also eben die Geschichte, wo sie im jüdischen Kontext gefeiert haben an Pfingsten, wo Gott dem Volk begegnet am Berg Sinai. Dort heisst es, der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt. Denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgekommen. Gottes Gegenwart als Feuer. Der Rauch stieg in den Himmel wie Rauch aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte stark. Wenn es jetzt ab Pfingsten heisst, dass sich so etwas wie Feuer auf die ersten Jünger niedergelassen hat, dann ist es eben ein Zeichen, ist es ein Bild dafür, dass jetzt alle, jeder Einzelne, so eine Art Dornbusch, so eine Art Berg Sinai ist, wo Gottes Gegenwart in ihm drin ist. Es ist nicht mehr etwas, wo nur an einzelnen Moment passiert, es ist nicht nur etwas, wo zum Beispiel dem Volk Israel passiert, sondern jeder einzelne Mensch kann jetzt so ein Träger von der Gegenwart von Gott werden. Und im Alten Testament war es noch so, dass das Feuer auch gefährlich war, manchmal. Also es sind auch Leute gestorben durch das Feuer von Gott, durch die Gegenwart von Gott. Aber da im Neuen Testament, ab Pfingsten, ist es nicht ein zerstörerisches Feuer, sondern es ist das Feuer von der Gegenwart von Gott, von der Liebe von Gott, die sich auf jeden Einzelnen da niederlässt. Und jeder wird zum Träger von der Gegenwart von Gott. Und die Frage ist jetzt ja, was bewirkt das Feuer, das innere Feuer? Was hat das in den Jüngern bewirkt? Was bewirkt das heutzutage in uns, wenn wir den Heiligen Geist überkommen? Und wir können bei Jesus schauen, wo Jesus ganz am Anfang von seiner Zeit mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, ist, nachdem er getauft worden ist, heisst es, dass der Heilige Geist auf ihn gekommen ist und eine Stimme hat vom Himmel gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Also als erstes tut der Heilige Geist uns zusprechen, dass wir geliebte Kinder von Gott sind. Geliebte Kinder Gottes, hat keinen Platz mehr, aber das könnt ihr euch merken. Geliebte Kinder Gottes. Der Paulus schreibt es so im Römerbrief. Ja, der Geist selbst, also der Heilige Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Und man kann sich das ein bisschen so vorstellen. Der Heilige Geist ist sozusagen sind wie die Arme vom Vater, die uns umarmen, die uns umgeben mit dieser Liebe, mit dieser Nähe. Es heisst im Römer 5, dass die Liebe von Gott in unsere Herzen ausgossen ist durch den Heiligen Geist. Also als erstes ist es einmal so, dass der Heilige Geist uns zusichert, uns immer wieder sagt, wir sind geliebt, wir sind geliebte Kinder vom Schöpfer, wir sind geliebte Kinder vom Vater im Himmel. Und wenn das unsere Basis ist, wenn das unsere Grundlage ist, man könnte sagen, unsere Identität, dann, glaube ich, können wir besser umgehen mit den Sachen, die um uns herum passieren. Wenn dann zum Beispiel mal im Leben etwas nicht gelingt, wenn dann mal ein Fehler da ist, wenn dann mal Misslingen da ist, dann können wir uns immer noch zutiefst innen sicher sein, dass wir geliebte Kinder von Gott sind. Dass wir die Zusage haben von unserem Vater. Dass wir die Liebe haben, die ausgossen ist in unsere Herzen. Und ich glaube, dann können wir besser umgehen mit Kritik. Dann trifft uns das weniger direkt in unserem Innersten. Dann können wir eben besser umgehen mit Fehlern. Dann haben wir so ein Fundament, eine Sicherheit, eine Ruhe, eine Liebe, die uns wirklich eine Veränderung schenken in unserem Alltag. Also das ist etwas vom Wichtigsten, was der Heilige Geist uns schenkt. Eine tiefe Überzeugung, dass wir geliebte Kinder von Gott sind. Und etwas Zweites, was das innere Feuer auch bewirkt, ist nicht nur, dass wir im Kopf an Gott glauben, sondern dass es etwas wird, wo unser Herz hineingeht. Dass wir ein brennendes, ein leidenschaftliches Herz für Gott bekommen. Ich habe es mal so formuliert. Durch den Heiligen Geist, das wäre die nächste Folie, durch den Heiligen Geist fangen wir an, von Herzen das zu wollen, was Gott will. Also wenn das Feuer in unserem Herz ist, dann wollen wir, was Gott will. Und es hat bei den Jüngern so ausgesehen, dass sie so eine Freude an den Tag gelegt haben, mit so einer Freude erfüllt worden sind nach dem Pfingsten, dass sie haben von anderen einfach erzählen von dem Jesus und was er gemacht hat und wie er gelebt hat und wie er gestorben und auferstanden ist und was das verändert hat in ihrem Leben. Das hat etwas freigesetzt in ihrem Leben. Sie haben angefangen, das Wellen zu tun, was Gott will. Und da sieht man jetzt auch den Unterschied zu dem jüdischen Fest der Pfingsten. Das jüdische Fest der Pfingsten, dort hat man gefeiert, dass Gott seine Gebote, seinen Willen sozusagen, auf die Steintafeln draufgeschrieben hat. Am Pfingsten, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben ist, dort feiern wir, dass Gott nicht nur seinen Willen auf Steintafeln schreibt, sondern dass er uns seinen Willen ins Herz hineinschreibt durch den Heiligen Geist. Es ist nicht mehr so, dass das nur etwas ist, was aussen an uns ist, was wir lesen und dann versuchen, mit unserem Willen irgendwie umzusetzen. Sondern ab Pfingsten schickt Gott sozusagen seinen Geist mit seinem Willen in unser Herz hinein. Und das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung zu leben, wenn die Kraft schon in uns innen ist und wir nicht aus uns selber raus das alles arbeiten müssen. Wir fangen dann an, immer mehr das zu wollen, was Gott will. Und wieder die Frage, warum ist das hoffnungsvoll, wenn das Feuer in unser Herz hineinkommt? Es ist hoffnungsvoll, weil die Leidenschaft oder der Wille für Gottes Leben, den müssen wir nicht aus uns selber heraus generieren. Da müssen wir nicht selber ein bisschen mehr krampfen, da müssen wir nicht selber ein bisschen mehr drücken, da müssen wir nicht selber ein bisschen mehr wollen. Sondern was wir müssen, ist, dass wir dem Heiligen Geist mehr Raum geben in unserem Leben. Klammerbemerkung, auch das ist nicht immer ganz einfach. Und auch das wäre eine gute Frage, wie man das denn macht. Da könnt ihr ja in eurer Gruppe darüber reden. Aber das wäre die Idee. Wenn etwas sich in unserem Leben verändern soll, dann müssen wir Gott, dann müssen wir dem Heiligen Geist mehr Raum geben. Und nicht unbedingt unserem Willen, nicht unbedingt unserem Wollen oder unseren Absichten, sondern dem Heiligen Geist mehr Raum geben. Und ihn darum bitten, dass er als Kraft von uns in unser Leben hineinkommt. Dass er unser Herz anzündet. Dass er zu dem brennenden Feuer in uns innen wird. So wie es die Jünger erlebt haben. Also das ist einmal der Wind, das ist einmal das Feuer. Und das Letzte, was noch passiert ist, ist eben die Vernetzung. Da gibt es jetzt so Menschen. Wir lassen es jetzt einmal bei 4. He? Die sind irgendwie alle miteinander vernetzt. He? Es heißt denn da, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Da passiert jetzt etwas, ein Phänomen, wo man später, hat man auch gesagt, hat man auch von der Zungenrede geredet. Oder vom Sprachengebet und so weiter. Da gibt es manchmal ein bisschen Verwirrungen, was jetzt da genau was ist. In dem Fall ist es nicht nur ein Phänomen gewesen, wo Leute etwas geredet haben, wo die wenigsten verstanden haben. Also wenn jemand zum Beispiel in Zungen betet, auch heutzutage noch, dann gibt es Leute, die das verstehen, aber in der Regel versteht man es eigentlich nicht, wenn man es hört. In dem Fall ist aber etwas Spezielles passiert. Da haben Leute tatsächlich echte Sprachen geschenkt bekommen und haben in dem Moment in dieser Sprache können reden. Eben. Und an dem Fest in Jerusalem hat es eben Leute gehabt aus der halben bekannten Welt von damals, vom Mittelmeerraum, Nordafrika, Asien und so weiter, sind Leute alle auf Jerusalem gekommen. Und viele von denen haben eben nicht wirklich gut Hebräisch können, weil sie eben von Kind auf eine andere Sprache gelernt haben. Und in dem Moment haben sie aber ihre Sprache gehört. Und sie haben gehört, wie die Jünger in ihrer Sprache erzählt haben von Jesus und von dem, was er gemacht hat. Und was wir hier sehen jetzt, ist, dass der Heilige Geist eben Barrieren überwinden kann. Und ich würde sagen, dass die Sprache auch heutzutage noch eine der grössten Barrieren ist. Also Schweizerdeutsch ist tatsächlich einfach eine Sprache, die man nicht so gut versteht im Rest der Welt. Da können wir uns noch so Mühe geben. Und wir Schweizer können auch Hochdeutsch reden und trotzdem heisst es nachher, das ist jetzt aber ein schöner schweizerdeutscher Akzent, oder? Aber was wir da sehen, ist, dass der Heilige Geist nicht nur einfach zu einem Volk und zu einer Sprache und auch nicht nur zu den Schweizer kommt, sondern der Heilige Geist geht zu allen Kulturen und allen Sprachen und in alle Regionen der Welt. Und wir tun manchmal so, wie wir müssten den Heiligen Geist irgendwo in die Welt bringen. Und wir müssten Missionare irgendwo anschicken, weil Gott vielleicht noch nicht dort ist. Aber der Punkt ist, dass Gott immer schon dort ist. Dass der Heilige Geist überall auf dieser Welt schon am Wirken ist. Egal, ob wir nachkommen, egal, ob wir dort sind oder nicht. Gott ist über alle Barrieren hinweg, in allen Sprachen, in allen Kulturen schon am Wirken. Und daher und darum ist der Heilige Geist einer, der verbindet, der am besten vernetzt in dieser Welt, besser als irgendwelche Smartphones und besser als irgendein Internet. Der Heilige Geist ist der am besten vernetzt. Und durch diese Vernetzung sind die Jünger nachher auch aktiv geworden. Also man sieht das, schon vor Pfingsten sind die Jünger immer wieder miteinander zusammen gewesen. Das heisst dort direkt nach der Ufer. Heisst, in Jerusalem angekommen gingen sie, das sind die Jünger und Jüngerinnen und Maria, Mutter von Jesus und so, gingen sie in den grossen Raum im Obergeschoss ihres Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Also sie haben zusammen gebetet, sie haben zusammen Gott gelobt, sie haben Gottesdienst zusammen gefeiert und dann heisst es aber gleichzeitig auch, dass sie sich praktisch geholfen haben. Im Kapitel 2 am Schluss heisst es, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Teilten alles miteinander, was sie besaßen. Das wäre mal eine herausfordernde Ansage. He? Aber was wir hier sehen, ist, dass der Heilige Geist nicht nur Barrieren überwindet, sondern eben auch eine starke Einheit schenkt. Eine starke Einheit und Verbundenheit. Wo man füreinander geschaut hat, wo man voneinander gewusst hat, wo man füreinander sich umeinander gekümmert hat. Und sie waren beieinander gewesen, sie haben sich geholfen, sie waren eine reale Gemeinschaft gewesen. Und versteht ihr, heutzutage, in Zeiten von Internet und YouTube und Livestream, ist ja die Tendenz, dass immer mehr Christen sagen, hey, für was brauche ich eigentlich so eine Kirche? Ich brauche das ja gar nicht. Ich kann ja meine Predigt am Sonntag dann auf YouTube schauen. Und da gibt es noch viel bessere als die aus der Lenzkirche. Und sowieso, ich kann auch die aus der Lenzkirche per Livestream anschauen. Und das ist alles gut und schön. Aber das, was wir hier miteinander haben als reale Gemeinschaft, ist nochmal etwas ganz anderes als eine Online-Gemeinschaft. Versteht ihr, das gibt es gar nicht. Es gibt keine Online-Gemeinschaft. Da hat man nicht wirklich Gemeinschaft miteinander. Es ist kein Ersatz dafür, dass man sich wirklich sieht. Dass man sich von Auge zu Auge Heu sagt und fragt, wie geht es, und voneinander spürt und ein bisschen sieht, wo man dran ist. Und Pfingst erinnert uns daran, dass Livestream und Predigt auf YouTube nicht langen für unser geistliches Leben. Sondern, dass wir eine Gemeinschaft brauchen, ein reales Miteinander. Von jung bis alt. Und auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen langweilig ist und auch nicht immer so mega toll ist im Gottesdienst. Aber wir brauchen es, dass wir uns regelmässig sehen. Wir brauchen Kleingruppen. Und auch das ist nicht jedes Mal himmelhoch jauchzend. Aber es ist auch nicht jedes Mal zu Tode betrübt, oder? Aber wir brauchen das miteinander. In der kleineren Gruppe. Im Miteinander als Gottesdienst, als Gemeinde. Und Pfingst ist eine Erinnerung an das. Es braucht eine reale Gemeinschaft. Und nicht nur online. Nochmal zum Schluss. Warum ist die Vernetzung so hoffnungsvoll? Auch da wollte ich nochmal kurz darauf eingehen. Ich glaube einfach, weil es zeigt, dass es alle braucht im Reich Gottes. Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Es braucht den Beitrag von allen in der Kirche und im Reich Gottes. Es braucht nicht nur eine Handvoll Leute, die hier am Sonntagmorgen auf der Bühne stehen. Das ist wahrscheinlich der kleinste Beitrag in dem, wie eine Kirche funktioniert und wie es im Reich Gottes läuft. Es braucht alle und es braucht von allen am besten ein leidenschaftliches, ein brennendes Herz. Ich habe letztens den Satz gesehen, Magnus Mann, das ist ein schwedischer Theologe, der hat folgende Frage gestellt. Er hat gesagt, wie würde die Gemeinde aussehen, wenn alle das täten, wofür sie brennen? Nimm die Frage mal mit und vielleicht machst du da in der Lenzkirche eh schon das, für was du brennst. Dann ist super. Und ich weiss von ganz vielen, wo das so ist. Aber vielleicht hast du noch etwas in dir drin, wo du gar noch nicht auslebst, wo du spürst, da brennt etwas in mir. Da hat Gott ein Feuer in mich hineingelegt durch seinen Heiligen Geist. Wie könntest du das ausleben? Wie könntest du das treiben? Vielleicht in die Kirche, vielleicht ins weitere Reich Gottes hinein. Ich will zum Schluss kommen, das kurz nochmal zusammenfassen. Wir haben davon geredet, dass der Heilige Geist eine Kraft ist von außen. Das ist hoffnungsvoll. Das ist Veränderung möglich. Es ist ein Feuer in unserem Inneren, wo es die Zusage gibt, dass wir Kind Gottes sind. Und es ist eine Kraft, die uns vernetzt. Und versteht ihr, das ist die Hoffnung für die Kirche. Und das ist auch die Hoffnung für uns als Lenzkirche. Die Hoffnung für uns als Lenzkirche ist nicht, dass wir ein tolles Gebäude haben oder dass wir schöne Gottesdienste haben oder dass wir nette Leute haben, die Kaffee rausgeben. Das ist alles wichtig. Aber die Hoffnung für uns als Lenzkirche ist, dass wir die Gegenwart von Gott hier miteinander erleben dürfen. Dass wir die Kraft von Gott erleben dürfen, dass wir seine Nähe erleben dürfen. Das ist das, was den Unterschied ausmacht. Und nicht, wie gut wir das Programm machen, wie gut wir gegen aussen wirken oder so. Und was ich dich einladen will, jetzt dann gerade in diesen nächsten Moment, wo wir noch in Lobpreis hineingehen, dass du einfach dein Herz auftust für den Heiligen Geist. Und dass er vielleicht heute ganz neu unsere Gemeinschaft erfüllt. Und jeden Einzelnen erfüllt. Und ich werde dir die Frage mitgeben, wo der Roland schon in der Moderation aufgeworfen hat. Eine kleine Herausforderung für die nächsten Tage. Tu doch die nächsten Tage jeden Morgen mit dem Gebet anfangen. Heilig Geist, da bin ich. Was willst du, dass ich heute mache? Also musst du vielleicht gleich in die Schule und arbeiten und so. Also ja, müssen nicht alle unbedingt daheim bleiben. Aber fang doch mit dieser Frage an. Heilig Geist, was willst du von mir heute? Und fangen wir an, auf Gott zu hören. Und bittet ihn darum, dass er nochmal ganz neu mit seinem Wind, mit seiner Kraft, mit seinem Feuer in unser Leben hineinkommt. Und uns nochmal in Brand steckt, nochmal durchpustet. Und für das möchte ich jetzt einfach noch bitten. Steht doch auf dazu, Ben darf in dieser Zeit auf die Bühne kommen. Und ich möchte für das einfach noch beten. Und Jesus, wir stehen jetzt da vor dir, an dem Pfingsten, Geburtsstund der Kirche. Und Jesus, wir bitten dich, dass du deinen Geist schickst. Nochmal ganz neu. Weil Heilige Geist, du bist die Hoffnung für die Kirche. Du bist die Hoffnung für die Kirche. Und so wollen wir einfach da sein und sagen, komm Heilige Geist, erfüll du uns. Puste nochmal so richtig durch unser Leben. Feuer von Gott, komm du auf uns. Bestätige du uns nochmal ganz neu, dass wir deine Kinder sind. Und vielleicht für die, die heute das erste Mal so etwas hören da und vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie Kinder Gottes sind. Heilig Geist, du das uns ganz neu ins Herz schreiben. Komm du, Heilig Geist, und wirk du, so wie wir es brauchen, heute Morgen. Und als ich so am Vorbereiten war für den Gottesdienst, hatte ich einfach ein Bild gehabt, von so einem Kämmerli, ich weiß auch nicht, vielleicht irgendwie ein Abstellkämmerli oder so, wo einfach vollpackt war mit allen möglichen Grümpeln und es war ein bisschen staubig. Und ich weiß nicht, ich habe einfach den Eindruck gehabt, dass es vielleicht ein, zwei Leute da hat, die ein bisschen den Eindruck haben, dass ihr Leben so einem Kämmerli gleicht oder jedenfalls ihr Herz, wo es einfach viele Sachen drin hat. Nicht nur Schlechtes, aber manchmal ist es einfach so ein bisschen Grümpel in unserem Herz. Vielleicht einfach zu viele Sachen, die uns beschäftigen, aber vielleicht auch Sünde, vielleicht einfach kein Raum für den Heiligen Geist. Und wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du vielleicht die Person bist, dann werde ich dich einfach einladen, dass du vielleicht nachher hindern gehst. Isabelle steht, der Ewald steht, wenn du für dich willst beten lassen. Vielleicht hast du auch einen Freund oder eine Freundin da, die für dich beten lassen kann. Aber lasst uns keine verkrümpelten Herzen haben, wo es keinen Platz hat, dass der Heilige Geist Raum bekommen kann. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen, auch als Kirche. Wenn wir Hoffnung haben in dieser Zeit und in unserem Tal, dann müssen wir Raum schaffen für den Heiligen Geist. Und das ist die Einladung jetzt für den Moment.